Moin, moin. Mein Name ist Stetter Vonne, Erik Juncker. Wir wohnen in Hesel, Ostfriesland zurzeit. An unserem Haus haben wir in Ostfriesland ein großes Schild gemacht. Da steht drauf, auf der Durchreise, Familie Juncker. Und ich glaube, wir sind irgendwie alle auf der Durchreise. Wir haben 17 Jahre in Schleswig-Holstein gewohnt. Wir haben die Gemeinde in Rendsburg gegründet und wohnen jetzt seit 10 Jahren schon wieder in Ostfriesland. Vor 10 Jahren sind wir mit unseren 4 Kindern noch nach Ostfriesland gezogen, waren Teenager. Jetzt sind schon 2 unserer Töchter verheiratet, sind von Ostfriesland weg, sie studieren unterschiedlichen Plätzen in Deutschland. Ja, freue mich, dass ich mit meiner Frau heute hier sein darf, und ich möchte euch einladen, an diesem Nachmittag über dieses Thema nachzudenken, was ich hier aufgezeigt habe, finde deine Leidenschaft, und möchte als Einstieg eine ganz andere Frage einmal stellen, und da sind also diejenigen unter uns gefordert, die Sportler sind. Das funktioniert so noch nicht. Einen Moment genommen. Ja. Und zwar möchte ich gerne einmal wissen, kennt jemand Dick Foxbury? Wer kennt Dick Foxbury? Ah, jetzt lasst mich bloß nicht im Stich. Nee, echt jetzt? Kennt ihr euch besser bei Fußball aus oder so? Ja, der Doktor, also gut. Der Dick Foxbury, also ich bin überhaupt kein Sportler. Ich fand nur diesen Menschen echt interessant. Also Dick Foxbury, der ist 1947 geboren, er ist ein Amerikaner, 1,93 groß, und er war Athlet im Hochsprung, und er erreichte 1968 sogar die Goldmedaille, indem er 24 Meter hochsprang. Aber das Revolutionäre war, dass er als Hochspringer etwas gemacht hat, was man bis dahin noch nie jemand gewagt hatte. Er war der Erste, der im Hochsprung nicht mit dem Gesicht zuerst über die Latte sprang, sondern rückwärts. Ah, jetzt wisst ihr das alle. Ja, gut. So. Also er revolutionierte, und seine Trainer haben gesagt, du bist ein Faulpelz. Wenn du rückwärts über die Latte springst, dann brichst du dir das Genick. Aber Foxbury hat so dicke Matten unterlegen lassen, deswegen liegen heute auch so dicke Matten da. Und er hat es gewagt, diese Revolution durchzuführen. Und er wird dann gefragt, wie man diesen Sprung nun bezeichnen soll. Und dann sagt er auf Englisch natürlich, Foxbury flopst over the bar. Und das heißt zu Deutsch, Foxbury plumpst über die Latte. Und seitdem heißt dieser Sprung, also den seitdem alle Sportler nachmachen, also rücklings über die Latte zu springen, der Foxbury-Flop. Vielleicht denkst du manchmal, dass dein Leben ein Flop ist. Vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht denkst du, ich will über die Latte springen, aber ich springe falsch drüber. Wenn du auf dein Leben guckst, dein Leben auch geprägt von Enttäuschung, von Flops. Das ist nicht das, was du dir vielleicht erhofft hast. Das ist nicht das, was du dir ersehnt hast. Und viele Menschen in unserem Land sind solche Leute, die einfach sagen, wenn sie über ihr Leben nachdenken, es war ein einzigartiger Flop. Und ich wünsche uns an diesem Nachmittag ganz neu einfach einmal mit Hilfe einiger Bibelstellen über unser eigenes Leben nachzudenken. Und wenn wir diese sehr bekannte Bibelstellen hören, dann möchte ich euch einladen, einfach einmal ganz Neues und Außergewöhnliches zu wagen. Wir neigen ja immer gerne dazu, in dem alten Fahrwasser unser Leben zu leben. Bloß nichts Neues, bloß nichts Außergewöhnliches. Aber die Bibel macht genau das. Die Bibel lädt uns ein, Neues zu wagen, Außergewöhnliches. Die Bibel lädt uns ein, vielleicht auch ein gewisses Risiko einzugehen. Sie lädt uns zu Kreativität ein. Sie lädt uns danach ein, dass wir, so wie Foxbury seine Matten hinlegte, das Risiko zu kalkulieren, und das muss abgefedert sein, denn wir suchen Sicherheit. Und seien wir mal ganz ehrlich, wer will schon gern im Flop liegen bleiben? Wer will schon gern Verlierer sein? Ich nicht. Ich möchte Gewinner sein. Oder? Ich möchte Sieger sein. Und deswegen ist das Gewinnen ist doch das Ziel, nicht das Verlieren. So, jetzt kommen wir zur ersten Bibelstelle. Ein ganz bekannter Vers. Und den man ruckzuck auswendig kann, den ihr alle kennt. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Predigt schon darüber gehört. Aus Philipper 1, Vers 21. Normalerweise mache ich es nicht, dass ich die Bibelverse an der Wand zeige, aber heute ist mal eine Ausnahme. Philipper 1, Vers 21 sagt Paulus, das Leben ist für mich Christus. Und das Sterben ist Gewinn. Paulus hat eine unglaublich große Leidenschaft. Das ist sozusagen mein erster Punkt. Der erste Punkt lautet, eine Leidenschaft für Christus zu haben. Du kommst aus jeder Flop-Situation heraus, wenn du dich Christus anvertraust. Du brauchst Christus. Und ich brauche Christus. Du brauchst Christus. Und der Apostel Paulus, als er diesen Brief schrieb, da saß er nicht zu Hause in seinem Wohnzimmer auf dem Chaiselong. Er saß nicht vor seinem Laptop, sondern er war im Gefängnis. Hätte sagen können, der Apostel Paulus hätte schreiben können, mein Leben ist ein Flop, jetzt bin ich im Gefängnis. Was kann ich im Gefängnis tun? Aber Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Und das ist das Entscheidende. Könntest du das sagen? Könntest du sagen, mein Leben ist Christus? Oder was macht dein Leben aus? Der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief, den Philipperbrief, aus dem Gefängnis an eine Gemeinde, die er etwa 10 Jahre vorher gegründet hat. Also noch einmal, der Paulus überlegt im Gefängnis durch den Geist Gottes der Gemeinde in Philippi einen Brief zu schreiben und blickt zurück auf 10 Jahre vorher. 10 Jahre vorher hat er die Gemeinde gegründet. Er hält einen Rückblick. Kann man natürlich fragen, was hast du, was hast du vor 10 Jahren gemacht? 2007, denk mal kurz einen kurzen Moment darüber nach. Was war 2007? Was habt ihr 2007 gemacht? Ja?
2010.
Vor 10 Jahren gab es die Gemeinde noch nicht, oder? Doch. Seit wann gibt es die Gemeinde?
2005.
Also 12.
Wie ging es besser wie heute? Da hatte ich noch nicht Jesus.
Ja. So, 10 Jahre, das ist eine lange Zeit, kurze Zeit, ganz kurz, je älter man wird, desto kürzer läuft die Zeit, stimmt's oder stimmt nicht, ist so. Und was hat sich in den 10 Jahren geändert, in der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben, was verändert sich, ändert sich was? Ich habe ja eben schon gesagt, als unsere Kinder aus dem Haus gegangen sind, das war... Ich habe geheult. Sie waren manchmal nervig, aber ich war auch nervig. Verstehe? Es passiert viel. Aber kannst du nach 10 Jahren sagen, Christus ist mein Leben? Sagt Paulus. Er sagt, wenn er an die Gemeinde in Philippi denkt, sagt er ihnen, denk daran, Christus ist mein Leben, ist dein Leben, ist mein Leben. Das macht das Leben aus. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Er sagt nicht, dass das Leben für ihn eine Sache ist, eine Philosophie ist, sondern das Leben, von dem Paulus spricht, ist eine Person. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist Realität, ist wirklich. Christus lebt, ist da und er will dich und mich führen. Wir haben eben gesungen, er hält uns fest, er führt uns. Das ist das Großartige, was Paulus hier im Gefängnis für sich festhält. Wie ein Lebensmotto. Das Leben ist für mich Christus. Und in diesem Rückblick kann er das auch, und jetzt der Rückblick, ein Auto hat ja normalerweise 3 Spiegel, also mein Auto jedenfalls. Ja, er hat auch einen Rückspiegel und 2 Außenspiegel. Und eine große Frontscheibe. Manchmal muss ich in den Rückspiegel gucken, damit ich wieder klarkomme. Aber um vorwärts zu kommen, muss ich immer durch die große Frontscheibe gucken. Nach vorne gucken. Die Testfrage wäre ja, was ist in 10 Jahren? Das ist 2027. Vielleicht ist der eine oder der andere an dem goldenen Strand, von dem wir gesungen haben, angekommen. Der heiligen Stadt. Das ist eine große Herausforderung. Wo will ich hin mit meinem Leben? Als Gemeinde und ganz persönlich. Er sagt das also im Hinblick auf Christus. Das Leben ist für mich Christus. Er sagt ja nicht, ich möchte es einfach mal so andeuten, er sagt ja nicht, dass mein Leben ist für mich Gott. Er sagt nicht, mein Leben ist für mich der Heilige Geist. Er sagt auch nicht, das Leben ist denn das Leben ist für mich der Herr Jesus oder Jesus Christus. Er sagt ganz bewusst, das Leben ist für mich Christus. Wenn ihr mal den Philipperbrief lest, der hat 104 Verse. Und man darauf achtet, wie unterschiedlich der Apostel Paulus in diesem Brief den Herrn Jesus Christus bezeichnet. Hat sich nicht da an seinen Schreibtisch gesetzt und hat gesagt, naja, ich habe oben schon mal Jesus Christus gesagt, deswegen muss ich mal hier weiter unten mal ein anderes Wort einsetzen. So wie wir das tun. Und ich glaube, es hat eine besondere Bewandtnis, zu sagen, dass Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Und zwar war für Paulus ganz klar, Christus, der Inbegriff, Christus ist ja das griechische Wort für Gesalbter. Im Alten Testament wurde der König, der Priester und der Prophet gesalbt. Als ob Paulus sagen will, denk daran, wer ist dein König? Wer regiert dein Leben? Wenn wir in die Welt gucken, oh Mann, wenn wir in den Westen gucken, nach Amerika, und in den Osten gucken, aber wenn wir in Deutschland bleiben, oh Mann, diese Welt wird regiert von Männern, von Frauen, von Parteien, von Ideologien, von Philosophien. Und manchmal kriegt man Angst. Aber über allem regiert der König Christus. Christus sitzt auf einem Thron, der ewig stehen bleibt. Kannst du dir ausdenken, was Ewigkeit bedeutet? Zeit ohne Zeit. Und der Thron, auf dem Christus sitzt, bleibt in Ewigkeit. Dieser Thron wird niemand und niemals irgendjemand, weder ein Engel, noch Dämonen, noch irgendwelche Mächte, weder Menschen, noch irgendwelche Kreaturen werden diesen Thron, auf dem Christus sitzt, umschlagen. Und Paulus sagt, jawohl, Christus ist der König. Er sitzt auch auf dem Thron meines Lebens. Und wenn Christus auf dem Thron meines Lebens sitzt, dann kann kommen, was da kommen will. Das darf mich nicht erschüttern, weil mein Leben Christus gehört. Das ist eine unglaubliche Gewissheit. Eine felsenfeste Zusage. Leben ist für mich Christus. Der König ist der Priester. Ist der Prophet, der Priester, der für uns das Opfer gebracht hat und das Opfer sogleich war. Und derjenige, der durch sein prophetisches Wort Welten ändert und Welten neu schafft. Das ist Christus. Paulus sagt, dieser Christus, der ist mein Leben. Und wenn wir das begreifen, und wenn wir schon Jahrzehnte auf dem Weg der Nachfolge sind, wenn wir das ganz neu für uns wieder begreifen, dass Christus auf dem Thron sitzt, dass in Christus mein ganzer Halt ist, wer will dann gegen uns sein? Was soll uns da noch erschüttern? In diesem Vers gibt es ja noch einen weiteren Versteil, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Sterben ist doch eigentlich immer Verlust. Sterben ist doch kein Gewinn. Sterben ist Verlust. Dann kann ein Mensch noch so alt werden. Wir werden immer sagen, wer wird diesen Platz ausfüllen. Wir werden das immer als Verlust bezeichnen. Ein Mensch stirbt. Paulus sagt hier, und ich glaube, ich möchte diese Richtung mal verfolgen, bei diesem Gedanken, wenn Christus und mein Leben ausmacht, dann bedeutet das, dass ich nicht mehr auf dem Thron sitze. Dass ich gestorben bin. Und wenn man das begreift, dass ich nicht so eine große und wichtige Rolle spiele in dieser Welt, dann wird es uns allen besser gehen. Aber wir sind ja so von uns selbst überzeugt. Wir sind doch wer. Wie oft denken wir das? Natürlich sagen wir das nicht laut. Aber sterben, in Christus zu sterben, sein eigenes Ich zu begraben, das ist Gewinn. Und darin sich zu üben, ist schon eine gewaltige Kunst. Wollen wir das einfach einmal für unser Leben festhalten? Das Leben ist für mich Christus. Ist das deine Aussage? Würdest du das unterschreiben? Und wenn du das unterschreibst, dass Christus dein Leben ausmacht, dann wird sich dein Leben verändern und die Welt um dich herum, die Menschen um dich herum werden das sehen. Ein zweiter Gedanke, ein zweites Wort aus dem ersten Kapitel, Vers 7, So ist es für mich recht, schreibt Paulus, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Paulus, der spricht in diesem Kapitel vom Gebet, vom Danken, in besonderer Weise auch, dass er Gott dankt für die Geschwister in der Gemeinde in Philippi. Und er sagt nun hier einen sehr schönen Satz, weil ich euch im Blick habe, weil ich an euch denke und weil ich euch im Herzen habe. Manche Übersetzer übersetzen den letzten Teil des Verses auch so, nicht wie ich hier habe, weil ich euch im Herzen habe, sondern weil ihr mich im Herzen habt. Aber das ist beides möglich und auch beides deckt sich eigentlich. Paulus sagt, und das ist das Zweite, er hat eine Leidenschaft für die Brautgemeinde. Er denkt an Menschen, die er damals zum Glauben an Christus geführt hat, die auch im Nachhinein zum Glauben gekommen sind, an Menschen, die er kennt, die in der Gemeinde dort auf dem europäischen Boden in Philippi zusammenkommen. Er denkt an sie, er betet für sie. Er sagt, ich habe die Menschen der Gemeinde in meinem Herzen. Ich bin kein Bastler, aber ich habe trotzdem mal was gebastelt. Früher habe ich das in der Schule gemacht. Man muss ein Blatt falten, ein bisschen umschneiden und dann hat man so ein schönes Herz. Ist doch schön geworden, gell?
Ja.
Oh, gut. So, habe ich gesagt, also das ist ein Herz. Paulus sagt, ihr habt mich im Herzen, ich habe euch im Herzen. Und in meinem Herzen, da habe ich mir überlegt, wie sieht das eigentlich in meinem Herzen aus? Habe ich da unterschiedliche Kammern, wo Menschen drin sind? Also man kann ja unterschiedliche Kammern bezeichnen. Also zum Beispiel nach Sympathie und Antipathie einordnen. Also wenn ihr mal überlegen würdet, wo würdet ihr denn die sympathischen Menschen einordnen? Mehr am Rand oder in der Mitte? In der Mitte natürlich, klar. In der Mitte ist immer Sicherheit. Ich habe gedacht, in meinem Herzen gibt es eine Menge Menschen, die sind in der Mitte. Aber wenn ich so ein bisschen nachdenke, dann gibt es auch Menschen, die sind ziemlich an den Rand gerückt. Und wenn ich da nur mit dem Finger so ein bisschen dagegen stupsen würde, dann klucks, flops da runter. Das sind so diese Typen, die ich nicht leiden mag. Ich sage das natürlich nicht, das darf ich ja gar nicht, ich bin ja viel zu fromm dafür. Ich habe noch nie gehört, oder noch nie wäre jetzt gelogen. Aber ich würde doch nicht sagen, ich kann dich nicht leiden. Ich würde dem aus dem Weg gehen, ich würde ihn freundlich begrüßen. Wird den auch freundlich anlachen. Und wird vielleicht hier oben, was will ich anders über den denken? Das ist mein Typ. Also du bist schon noch mein Typ. Nimmst du es doch persönlich. Versteht ihr? Sonst der Gemeinde. Wenn man immer mit den Typen zusammen ist. Die so seltsam sind, die so komisch sind. Oh Mann. Was macht man mit diesen komischen Menschen? Selbst wegbleiben, der anderen in die Wüste schicken oder was? Paulus sagt, ich bete für diese komischen Typen. Das ist die Antwort darauf. Ich will für diesen komischen Typen beten, der mich langweilt, der nicht auf meiner Ebene ist. Und eigentlich sagt Paulus, ich weiß nicht, ob ihr den Philipperbrief gut kennt, aber im Philipperbrief werden zwei Personen genannt. Die waren sich nicht einig, die waren sich nicht ganz grün. Die heißen ja Aquila weiß, aber da waren zwei, die waren sich nicht ganz grün. Es waren zwei Frauen. Die Syntyche und die Euodia. Die Syntyche, diese Frau, diese Schwester, die in der Gemeinde mitgearbeitet hatte, die Euodia, also das ist das Herz von der Euodia. Und die Syntyche, an den Land geschoben. Und bei der Syntyche, das ist jetzt auch das Herz von der Syntyche. Und die hatte die Orotia an den Land geschoben. Die waren nicht eins. Und Paulus ermahnt diese zwei Frauen. Paulus ermahnt einfach. Unglaublich. Dass wir fertig kriegen als Christen. Brautgemeinde, das ist ein Begriff, den wir vielleicht, oder ich möchte so sagen, es ist für mich einer der schönsten Begriffe, um deutlich zu machen, was Gemeinde ausmacht. Der Begriff meiner Jugendzeit. Ich bin ja aus Hessen, aus der Nähe von Marburg, einem kleinen Dorf aufgewachsen. Meine Eltern waren keine Christen, kamen zum Glauben, kam dort in dem Dorf mit 600 Einwohnern zum Glauben, kam dort in eine Gemeinde und diese Gemeinde, die war für mich wirklich sehr gut. Und in unserer Gemeinde damals wurde sehr häufig darüber gesprochen, dass die Gemeinde die Braut des Herrn Jesus sein soll, die Brautgemeinde. Wir kennen die anderen Begriffe. Die Gemeinde ist ein Tempel. Ja, ein Tempel kann ich mir gut vorstellen, der besteht aus Steinen. Aber Steine, ja. Wenn die Bibel sagt, die Gemeinde ist wie ein Leib, ist auch ein schönes Bild. Aber wir wissen alle, dass der Leib auch, unser Körper nicht oft gut so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Aber Braut, Gemeinde ist die Braut. Brautgemeinde, das ist ein schönes Bild. Eine Braut brauchen zu haben. Im Oktober hat unsere zweite Tochter geheiratet. Und die studierte in Gießen und kam dann nach Ostfriesland, weil dort in der Nähe von uns so ein Brautkleidergeschäft ist. Und dann hat sie gesagt, da will ich mir ein Brautkleid raussuchen. Und eigentlich hatte ich gedacht, das würde ich mir ja auch mal angucken. Aber ich durfte nicht mit. Ja, nur meine Frau und ihre anderen Schwestern. Naja, und dann kam meine Frau dann nach Stunden, kam die dann wieder, wie wenn Frauen, ich weiß auch nicht, die Hochzeitskleider raussuchen, dauert das halt eine Zeit. Ja. Und dann sagt sie, wir haben ein wunderbares Brautkleid. Klar, passt, muss nur ein bisschen enger genäht werden, aber ganz toll. Und das Perfekte, sagte sie, an diesem Kleid ist, dass das Kleid ohne den Schleier überhaupt nicht wirkt. Und ich habe gedacht, ein Schleier, meine Braut mit einem Schleier, das finde ich ganz toll und war glücklich darüber. Naja, und das dauert ja, das Umnähen, ich weiß immer nicht, warum das alles so lang dauert, aber jedenfalls dauerte das unglaublich lange, bis das Kleid enger genäht wurde. Jedenfalls nach Wochen, Monaten kam Hanna wieder zurück, wollte das Kleid abholen, dahin gefahren, das Kleid war fertig, aber der Schleier war weg. Es war kein Schleier da. Spurlos verschwunden. Die Verkäuferinnen haben den Schleier gesucht, keiner war zu finden. Brautkleid ohne Schleier wirkte nicht. Bei der Firma angerufen, ja, dann hieß es, die Firma hat Konkurs angemeldet. Aber nicht nachbestellen. Irgendwie haben sie dann doch den Schleier gefunden. Alle waren wieder glücklich, alle waren wieder zufrieden. Ja, wir wollen eine perfekte Gemeinde. Das ist der Gedanke dabei. Eine Braut soll perfekt sein. Manchmal fehlt halt der Schleier. Es ist nicht perfekt und das merken wir. Wir spüren das. Wir spüren den Makel. Wir spüren das Unvollkommene. Es braucht. Das war endlich der große Tag. Und ich hatte die Ehre, meine Tochter sollte ich da in der Wohnung abholen und sollte sie dann in die Gemeinde da einführen, wie man das so macht. Und ich weiß auch nicht, weshalb man da schon 3 Stunden vorher da sein muss. Jedenfalls Fotos hier, Fotos da. Und Ich habe immer gedacht, wo ist denn der Schleier? Immer noch ein Hochzeitskleid, aber also hatte sie an, aber kein Schleier. Wo ist denn der Schleier? Und dann kamen die so, meine Frau und die Tochter, und dann sagte, ja, guck mal, ob alles in Ordnung ist. Und dann sag ich auch noch, ja, die Knöpfe, die sind etwas schief von dem Kleid. Und naja, und dann musste meine Frau noch mit Zwirn und Nagel da rumnähen. Und die Knopfreihe muss gerade sein. Wahnsinn. Wahnsinn, was man bei einem Kleid alles machen muss. Dann gedacht, wo ist jetzt der Schleier? Der Schleier. Und da auf dem Sofa, da lag so ein Stück Gardinen, habe ich gedacht. Ja. Und dann saßen wir endlich im Auto und Anna saß vorne. Ich habe gedacht, wenn ich das schon mit den Knöpfen gesagt habe, da habe ich alles zu mir selbst gesagt. Erik, halt dich im Zaum, sprich den Schleier nicht an. Sprich den Schleier nicht an. Ja, dann sind wir dann zum Gemeindehaus gefahren. Kam unsere andere Tochter, und ehe ich aus dem Auto richtig ausgestiegen war, hatte unsere andere Tochter Hanna den Schleier verpasst, in Anführungszeichen. Gefühlte anderthalb Sekunden hat sie dazu gebraucht. Die Braut war perfekt. Wunderbar. Ich glaube, wir machen uns manchmal viel zu viel Gedanken. Wir wollen das alles perfekt managen. Wir wollen das perfekt machen. Aber Gemeinde, das ist etwas Lebendiges. Eine Herzensangelegenheit. Hab die anderen im Herzen. Hab Geduld. Schlag nicht alles kurz und klein, sondern hab Geduld mit den Leuten. Bete für sie. Guck doch nicht so auf die Knopfleisten. Und verwechsel nicht den Brautschleier mit einer Gardine. Sei doch weise. Halt dich doch im Tod. Du sagst doch, Christus ist mein Leben, dann halt dich doch auch tot. Nicht einfach, das weiß ich. Ein bisschen eine Herausforderung, heute in dieser Zeit so zu leben. Also eine Brautgemeinde zu sein. Ein dritter Gedanke. Jetzt habe ich ganz verpasst, wie lange ich hier sprechen darf. Nicht, dass ich mich. Soll ich erstmal weitermachen? Naja, gut. Also, er hat die Schuld. Ja. Ein dritter Gedanke. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also Leidenschaft zu haben für Christus, für seine Brautgemeinde, und dann als drittes eine Leidenschaft für die unsterblichen und verlorenen Menschen. Paulus sagt, und Paulus ist im Gefängnis, er sagt, die Gemeinde darf sich nicht in einem Ghetto bewegen. Man darf bei der Gemeinde nicht den Eindruck haben, dass in der geschlossenen Gesellschaft ist. Die Gemeinde soll ein Himmelslicht sein. Himmelslicht inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Paulus war nicht realitätsfremd. Um es mal mit heute zu sagen, Paulus las die Zeitung und er las die Bibel. Er wusste um das Weltgeschehen. Aber er wusste auch, was das Wort Gottes sagt. Er hat das nicht einfach ignoriert. Er sagt, ihr lebt in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Da lebt ihr, jawohl. Und wir werden Tag für Tag von diesen Menschen umgeben. Und manchmal sind wir auch so verdreht. Und manchmal liegen wir auch verkehrt. Und dann brauchen wir dieses Himmelslicht. Und dieses Himmelslicht kommt nicht wie ein Engel vom Himmel, sondern Himmelslicht, das sind Menschen, die uns vielleicht sagen, du, an dieser Stelle liegst du wirklich verkehrt. Und du, an dieser Stelle musst du anders handeln. Und wir leben in dieser Welt mit einer unglaublichen Möglichkeit. Wir dürfen das Evangelium von Jesus Christus sagen. und leben. Eine unglaubliche Gelegenheit. Und diese Gelegenheit nutzen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir ganz neu verstehen, dass du, solange du auf dieser Erde lebst, ein Himmelslicht bist, ein Licht, was hell brennt, und wenn es nur noch flackert, eines der ersten Kinderlieder, die ich gelernt habe, da gab es diese Bewegung noch nicht so, aber das hängt mit diesem Licht zusammen. Vielleicht kennt ihr das sogar. Jesus, hast uns leuchten mit hellem Schein, kennt ihr das? Ne? Jesus, hast uns leuchten mit hellem Schein wie ein kleines Lämpchen. Brennen klar und rein. Das sollen wir sein in dieser Welt. Ein helles, kleines Lämpchen. Und dieses Lämpchen soll an dem Plättchen leuchten, wo Gott es hingestellt hat. Ich möchte dazu noch drei Beispiele nennen. Und das erste Beispiel hängt mit einem Buch zusammen, was ich mir mal in einer christlichen Zeitschrift war dieses Buch annonciert, und meine Frau verbietet mir schon immer, ich soll nicht so viel Bücher kaufen, und deswegen muss ich mir das alles so genau überlegen, welches Buch ich mir kaufe. Und es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Bücher kauft. Einmal, weil der Verlag einem zusagt, oder weil der Titel einen anspricht, oder weil der Autor eben jemand anlockt. Also den Verlag, da konnte ich nichts mit anfangen. Der Titel hat mich schon interessiert, also das ist unten der Titel, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Das ist schon sehr provozierend. Und der Autor sagte mir auch nichts, aber es war der erste Autor, der den gleichen Vornamen hatte wie ich, und da habe ich gedacht, deswegen kaufe ich das Buch. Wenn man hören, was so ein Namensvetter so zu schreiben hat, und ich war schon, also eigentlich muss das jeder mal lesen. Zumindest Täter, der predigt, Täter, der Verantwortung trägt in der Gemeinde. Das ist ein Kommunikationsexperte, der berichtet, wenn er in die großen Kirchen guckt, was dort alles gepredigt wird, und dass die Leute eher herausgepredigt als reingepredigt werden, und gibt Seminare und alles Mögliche, und er ist unterwegs auf einem solchen Seminar, er wohnt in Köln, und dann, es nisselt so und er hat kaum Zeit, und dann wird er angerempelt von einem älteren Mann, der spricht den auf Englisch an und sagt zu ihm, excuse me, entschuldige mich. Und dieser Kommunikationsexperte überlegt, das ist ein Tourist, der will bestimmt in den Kölner Dom. So denken halt die frommen Leute. Ja. Und dann geht er auf Englisch weiter, und dann sagt er auf Deutsch, dann sagt dieser alte, ältere Mann zu ihm, entschuldige mich, weißt du, dass Jesus dich liebt? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Puh. Der Regen vergessen, der Kölner Dom vergessen. Das ist das und dieser Mann kann nur sagen, ja. Und dann trennen sich diese Wege schon. Und er sagt, da kommt einer. Wildfremder Mensch auf mich zu. Und sagt mir die Botschaft der Bibel. Und diese Botschaft der Bibel lautet, Jesus liebt dich. Die Botschaft. Als ich das hier in diesem Buch gelesen habe, habe ich erst gedacht, aber da fehlt doch noch was. Nee. Je länger ich darüber nachdenke, muss ich sagen, das ist die Botschaft. Jesus liebt dich. Mit die Botschaft. Wir können mit den Menschen debattieren und diskutieren bis zum Umfallen. Dadurch erreichen wir niemanden. Wir erreichen kein Herz. Wir erreichen die Herzen der Menschen durch Liebe. Wenn die Menschen in eurer Gemeinde nicht spüren, dass Jesus sie liebt, dann können sie alles andere finden. Aber die wahre Erfüllung liegt darin, dass die Liebe von Jesus Christus sichtbar und spürbar da sein muss. Weißt du, dass Jesus dich liebt? Das ist ein einfacher Satz. Da brauchen wir auf keine Bibelschule gegangen zu sein. Da brauchen wir keine Theologie studiert zu haben. Da brauchen wir keine Bücher zu lesen. Um das den Leuten deutlich zu machen, Jesus liebt dich. In einer verlorenen Welt eine Botschaft hineinzurufen, die lautet, Jesus liebt dich. Das zweite Buch, was wieder neu aufgelegt worden ist, das heißt Glühende Retterliebe, ist von einem kanadischen Bruder geschrieben, der, glaube ich, ist 98 Jahre alt geworden, der sein Leben damit verbracht hat. In Kanada, bis ins hohe Alter hinein, hat er gepredigt, dass Menschen losgehen sollen, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und seine Gemeinde in Kanada hat unglaublich viele Missionare in die Welt ausgesandt, damit diese Missionare das Evangelium von Jesus Christus verkündigen sollen. Glühende Retterliebe. Jesus liebt dich. Und zum Schluss noch ein Beispiel von einem Menschen, der vor ziemlich langer Zeit gelebt hat. Eine Frau, die man hier sieht, auf einem Küchenstuhl sitzen, Buch in der Hand. Sie kommt aus Hessen, hessischen Hinterland. Sie heißt Anna Magdalena Kohl, war eine Ehefrau und Mutter von 8 Kindern. In diesem Dorf, in dem sie lebte, damals etwa 400, 500, 600 Einwohner, hatten sie eine Bäckerei und eine Landwirtschaft. Diese Frau kam 1886 mit 17 Jahren durch die Erweckungsbewegung zum Glauben. Also in einer Zeit, wo das Evangelium auf wunderbare Weise in diese Dörfer hineingetragen wurde. Und es gab dort in diesem kleinen Dorf eine Methodistenkirche und sie schloss sich mit 17 Jahren dieser Kirche an. 1887, also da war sie 18, und diese junge Frau damals, diese 17-Jährige, war so durchdrungen von der Liebe zu Jesus Christus, dass sie sagte, ich möchte Jesus Christus dienen. Und sie wählt einen Weg, mit 18, und sie geht nach Hamburg, um Diakonisse zu werden. Sie entscheidet sich mit 18 Jahren, nicht zu heiraten, denn das macht eine Diakonisse ja aus, um ihr Leben für Christus zu weihen. Sie arbeitet in Hamburg in einem Krankenhaus und erzählt den Kranken, den sterbenden Menschen von dem Herrn Jesus, von dem Heiland. Eines Tages sagt die Oberin der Diakonissen, lässt sie in ihr Büro kommen und sagt, du, es geht so nicht, du kannst nicht die Leute hier im Krankenhaus bekehren wollen. Du sollst sie pflegen, sollst für sie sorgen, aber rede nicht so viel, obwohl es eine fromme Diakonisse war, also eine fromme Oberin war, rede nicht so viel von Jesus. Dann überlegt sich diese junge Frau, dass sie dann tatsächlich 1891 wieder zurückkehrt. Sie gibt die Diakonissenkleider wieder ab und geht wieder zurück in ihr Heimatdorf und sagt, wenn ich hier in Hamburg im Krankenhaus nicht von dem Herrn Jesus erzählen darf, was soll ich denn hier? Das kann ich dann auch im Hessenland machen. Und sie wieder zurück. 22. Manchmal muss man als junger Mensch wirklich Entscheidungen treffen. Ich finde das schon faszinierend, was so eine junge Frau für sich beschließt. In einer Zeit, wo das sicher große Schwierigkeiten mit sich brachte. 1895 heiratet sie dann Jakob, mit dem bekommt sie 8 Kinder. Dann tritt sie aus der Methodistenkirche aus. Diese beiden Eheleute bauen ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer großen Stube für Versammlungen und ein Prophetenstübchen für Reiseprediger und Bibelkomplotteure. Diese Frau, das ist meine Urgroßmutter. Ja. Ja. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Es gibt noch viele Geschichten, aber ich will euch nicht langweilig. Sie sitzen auf dem Küchenstuhl. Noch einmal, mein Urgroßvater war sehr früh gestorben. Dann, als die 8 Kinder geboren wurden, ist mein Urgroßvater praktisch gestorben. Er war Bäcker. Diese Frau hat damals 1800 so viel als erste Frau das Bäckerhandwerk weiterführen dürfen. Im Hessenland. Das war unglaublich. Aber das ist nur so neben. Sie hatte eine Menge Arbeit. Da Kinder, das kann man sich vorstellen. Bäckerei, ein Landbischof, großes Haus. Und als sie an dieses Foto gemacht wurde und immer auf diesem Stuhl saß mit dem Buch in der Hand, hat mein Onkel sie einmal gefragt, Oma, was machst du eigentlich da in deinem Garten auf dem Stuhl, auf dem Küchenstuhl? Hat sie natürlich auch in der hessischen Mundart gesprochen, aber ich sage euch das in Hochdeutsch. Ich sage nur einen Satz. Und dieser Satz wird unsere Familie, mein Leben, immer wieder neu geprägt. Sie sitzt auf einem Küchenstuhl und sie sagte, ich lasse mich von Jesus leben. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Ich lasse mich von Jesus leben. Brauchen wir da viele Worte? Ein anbetendes Herz kommt auch ohne Worte aus. Ich wünsche uns einfach, dass wir unser Leben noch einmal ganz neu vielleicht festmachen und sagen, ja, es mangelt mir an der Leidenschaft für Christus. Dann beginnen wieder neu. Diese lebendige Beziehung zu Christus zu treten. Wenn du sagst, es mangelt mir an der Liebe zu meinen Geschwistern, an die Brautgemeinde, dann lass dich neu von Jesus Christus lieben. Jesus, mein Herr, will ich lieben. Im Ebenen. Nicht nur diese Erdenzeit. Und wenn es dir mangelt an der Liebe zu dem Verlorenen, dann lass das neu dir groß werden. Der Herr dir vielleicht den einen oder anderen zeigt, wenn du die einfache Botschaft sagen kannst, Jesus liebt dich. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir einfach uns Zeit nehmen, noch einmal kurz zu beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir wollen gemeinsam. Das lädt uns die Bibel ja auch ein im Hebräerbrief, vor den Gnadenthron des Herrn Jesus steht, wo er als der hohe Priester ist, der Barmherzigkeit übt, damit wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte euch einladen, einfach vor diesem Gnadenthron zu stehen und das wirklich auszusprechen, was euch der Herr auf das Herz legt.